Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir fiebern der Winterpause entgegen. Umso mehr freut es uns, kurz vor dem Jahreswechsel die Newcomerin des Jahres bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Denn Laura Janssen hat in diesem Jahr mit ihrem Langdistanzdebüt beim Ironman in Frankfurt und ihrem 19. Platz auf Hawaii leistungsstark auf sich aufmerksam gemacht. Natürlich wollten wir von ihr wissen, wie es sich anfühlt, im ersten Ironman auf Platz 4 zu laufen und wie sie den Mythos von Big Island erlebt hat. Außerdem haben wir mit ihr auch darüber gesprochen, wie sich ihre Profikarriere mit ihrer Arbeit als Ärztin vereinbaren lässt. Wir wünschen dir viel Spaß bei einem sehr spannenden Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen in deinem Triathlon-Podcast. Wir sind deine Hosts Lotta und Schorsch und wir zeigen dir, wie du dein Triathlon-Training gestalten kannst, deine Performance auf ein neues Level hebst und so deine Ziele erreichst.
Ja, hallo Laura und herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir sind gespannt, was die nächste Stunde so alles bereithält. Unsere erste Frage ist gleich, wie geht's in deinem Fuß? Kannst du wieder laufen nach deinem Unfall auf Hawaii?
Ja, endlich wieder. Tatsächlich war das ein eher weniger schönes Mitbringsel von meinem allerletzten Tag auf der Insel. Da habe ich mir wirklich bei dem letzten Mal Schnorcheln und Fische beobachten an so einem Riff meinen Fußrücken ziemlich doll an dem Riff aufgeschlagen, als ich einfach so einen ganz normalen Beinschlag gemacht habe und der ist volle Kanne auf dem Riff gelandet und da hatte ich eine ziemlich blöde Platzwunde und dadurch, dass da auch nicht viel Unterhautfettgewebe am Fußrücken ist, hat das jetzt eine ganze Weile gedauert, bis das wieder verheilt ist, aber seit letzter Woche kann ich endlich wieder ohne Schmerzen am Fuß einen Turnschuh tragen und auch wieder richtig laufen. Und das ist ein ziemlich schönes Gefühl.
Das heißt, deine Off-Season war dann quasi auch eine Zwangspause, weil du gar nicht konntest?
Ja, obwohl, also meine Off-Season war, ich durfte ja noch ein bisschen länger auf Hawaii bleiben nach dem Rennen und habe da wirklich noch fast 10 Tage Urlaub gemacht. Habe ich gar nicht an Training gedacht und das war auch so geplant. Genau, laufen habe ich dann jetzt noch etwas länger ausgesetzt, aber mit einem wasserdichten Pflaster konnte ich dann so nach, ich glaube, 3, also auch, weiß nicht, gut einer Woche oder so, nachdem ich dann wieder zurück war, wieder schwimmen und Radfahren ging eigentlich auch ganz gut. Genau, nur das Laufen habe ich jetzt zwangsweise noch ein bisschen länger pausiert.
Genau. Hast du dich da selbst verarztet oder gibt dir dann jemand anders Tipps? Weil du kennst ja eigentlich auch so die sportmedizinischen Problematiken.
Ja, das stimmt. Eigentlich darf man das gar nicht zugeben, aber tatsächlich waren wir im Urlaub nicht gut ausgestattet. Mein Freund ist auch Mediziner und wir haben da wirklich an uns selber so ein bisschen Kritik üben müssen, dass wir unsere Reiseapotheke, die war nicht so gut ausgestattet. aber nee, also wir haben das dann zum Glück selber ganz gut hinbekommen und ja, hat ganz gut geklappt.
Ja, aber da muss man ja auch mal zur Verteidigung sagen, wir wissen ja alle, wie aufwendig es ist, für einen Triathlon zu packen. Und ja, dann stimmt. Für eine Weltmeisterschaft am anderen Ende der Welt, also da darf man ja die Reiseapotheke schon auch mal vergessen.
Ja, das stimmt, obwohl wir da festgestellt haben, so ein paar Basics sollte man immer dabei haben.
Vielleicht kannst du uns da mal eine Liste schreiben oder so, weil wir sind dann komplett unbeleckt und nehmen eigentlich nichts groß mit, außer einem Pflaster und Desinfektionsmittel oder sowas. Aber
Desinfektionsmittel jetzt aus den letzten Jahren, da hat man das eher vielleicht mal dabei, aber ich habe jetzt auch schon 2-3 Mal gedacht, so dann ist man, wir waren jetzt in Spanien und in Holland und dann habe ich auch gedacht, Mensch, so ein Pflaster im Rucksack wäre jetzt schon auch nicht schlecht.
Ja, genau, das haben wir uns tatsächlich auch gedacht. Aber wir haben da sehr nette andere Touristen getroffen. Die Dame, die war in der Woche zuvor in Scherben getreten und musste da auch ihren Fuß verärzten. Und die konnte uns dann auch aushelfen, was sehr, sehr freundlich war und in dem Moment auch tatsächlich sehr hilfreich.
Ja, das glaube ich. Ja. Auf der anderen Seite, man hat ja jetzt in den letzten Jahren ganz oft gehört, dass sowas oder noch viel schlimmere Sachen Athleten auch direkt in der Woche vor der Weltmeisterschaft passiert sind. Also von daher war das Timing, glaube ich, so rum doch besser, oder?
Ja, das Timing hätte tatsächlich nicht besser sein können, weil wir haben auch da noch gesagt, es ist jetzt der letzte Tag, total unnötig, aber wir konnten während den Urlaubstagen noch richtig tolle Wanderungen machen. Und wie du sagst, also vorm Rennen wäre es natürlich eine Katastrophe gewesen. Und von daher, ja, das Timing hätte nicht besser sein können, dass sowas passiert.
Ja, wie war Hawaii für dich so überhaupt?
Es war ein sehr besonderes Erlebnis. Also so unsicher ich war nach Frankfurt, ob ich den Slot überhaupt annehmen soll oder will, bin ich jetzt einfach richtig, ja, fröhlich und dankbar, dass ich es gemacht habe und dass ich die Chance bekommen habe und sie auch ergriffen habe. Also es war rundum ein ja, sehr besonderes Erlebnis für mich.
Ja, man kann hier anmerken, du grinst, auch wenn es die Zuschauer nicht sehen. Also die Anreise und das alles, lief das alles gut, die Zeit vor dem Wettkampf?
Ja, es war auch tatsächlich meine, also wahrscheinlich ist es für die meisten die weit oder für viele die weiteste Reise, aber ich habe tatsächlich noch nicht viele Fernreisen vorher gemacht. Also auch die Reiseplanung und so weiter waren schon sehr aufregend. Und als es dann endlich losging, muss ich sagen, war ich auch tatsächlich sehr aufgeregt. Aber es hat alles super gut geklappt. Der Flug und ja, auch mit der Vorfreude im Bauch ist dann alles total schnell vergangen. Und dann auf Hawaii aus dem Flugzeug zu steigen, ja, war einfach richtig cool. Diese warme Meeresluft und der Flughafen, der so im Freien eigentlich ist. Und dann, ja, die ersten Tage dort. Also es war wirklich einfach richtig, richtig cool.
Also hat es dich nicht erschlagen, sondern es war positiv, dass es da so warm war.
Ja, also ich habe schon ein paar Tage gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen, wie man an die Sache herangeht. Also ich habe nicht erwartet, dass ich am ersten Tag denke, ach, ich schwitze nicht oder mir ist nicht warm. Klar, mir war total warm und es war auch bei den ersten Einheiten ungewohnt. Aber ich habe mich irgendwie darauf eingestellt, dass es auch so sei, also dass es das Gefühl so sein kann. Und dann ging es eigentlich mit jedem Tag wirklich ein bisschen besser. Und ich habe nicht so dagegen angesehen, was nicht heißt, dass das einen nicht im Training und auch ganz insgesamt beeinflusst. Aber ja, ich glaube, so insgesamt war mein Gefühl trotzdem, bin ich damit ganz gut zurechtgekommen, ja.
Ja, ich glaube, so die Anreise ist auch wichtig. Also man hat es ja jetzt in letzter Zeit oft genug gehört, Fahrrad verspätet sich, Koffer kommt nicht an und solche Sachen. Und wenn schon mal das gut geht und man dann da positiv gestimmt ankommt und aus dem Flugzeug steigt und dann nicht das Gefühl hat, oh Gott, hier ist ja wie in der Sauna, sondern dass das okay für einen ist, dann hat man, glaube ich, schon den ersten Grundstein für ein gutes Rennen gelegt.
Ja, das denke ich auch. Also, dass mein Fahrrad gleich angekommen ist und so, das sind alles Sachen, die darf man nicht für selbstverständlich erachten. Also auf dem Rückweg von Finnland zum Beispiel ist mein Fahrrad auch nicht mitgekommen und das Gefühl, nicht zu wissen, wann kommt es denn jetzt und kommt es überhaupt und wo ist es gerade, ist tatsächlich nicht schön. Nach dem Erlebnis habe ich mir dann tatsächlich auch so ein AirTag besorgt, damit ich zumindest auf dem Weg nach Hawaii sicher also weiß, wo es ist, selbst wenn es vielleicht nicht bei mir ist oder nicht mit mir ankommt. Aber dann hat man wenigstens so ein bisschen Sicherheit, weil da, also keine Ahnung, wo es war. Und zum Glück ist es dann irgendwann wieder bei mir zu Hause gelandet. Aber ja, das wollte ich mir für Hawaii ersparen. Und ja, dann hat zum Glück alles gut geklappt und ist tatsächlich sehr viel wert, dann alles gleich bei sich zu haben und dann auch ja, die Strecken erkunden zu können und nicht die ganze Zeit zu warten, wann kommt es denn endlich und klappt es überhaupt bis zum Wettkampf. Ich meine, ich hatte jetzt noch einige Tage Zeit bis dahin, es war jetzt nicht so eine ganz kurzfristige Anreise, aber ja, ist trotzdem kein schönes Gefühl, wenn das alles nicht rechtzeitig klappt. Ja.
Wann bist du angereist? Wann warst du da?
Am Mittwoch in der Woche davor, also ich hatte so 9, also das Rennen war ja Samstag und dann mittwochs eine Woche davor, also ich glaube 9 Tage oder so hatte ich, ja.
Okay.
Hast du dann auch schon viele andere Athletinnen getroffen? Also du kennst ja wahrscheinlich auch so die deutschen Profis dort aus der Heidelberger Ecke sowieso und auch generell trifft man sich ja immer wieder mal. Hattest du da Kontakt mit jemandem?
Gar nicht so viel. Also ich habe schon immer mal jemanden gesehen, auch auf den Strecken hat man sich mal gesehen oder ist sich mal entgegengekommen. Aber so richtig Kontakt war dann eigentlich erst bei dem Briefing, was am Donnerstag vor dem Rennen da war. Da hat man natürlich alle gesehen und dann auch mal kurz gequatscht. Genau, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich spezifisch mit anderen getroffen habe oder da noch was mit anderen absolviert habe oder so, sondern dann eher bei den Events oder also auch zum Beispiel, ich war sonntags davor bei dem Schwimm-Event, wo man schon die Wettkampfstrecke abschwimmen konnte. Da habe ich natürlich auch einige getroffen. Genau, es ist immer schön, wenn man andere sieht und auch ja, ein bisschen die Aufregung teilen kann, insbesondere natürlich auch am Rennmorgen. Da war ich sehr dankbar dafür, dass man nicht so allein war, sondern auch sich noch kurz mit anderen austauschen konnte, auch mit zum Beispiel Laura Zimmermann, die schon einfach dort Erfahrungen hatte. Und ja, da man da sich noch den einen oder anderen Tipp holen konnte, komme ich hier wieder rein, wie sind die Wege so? Das sind Kleinigkeiten, die aber dann den Renntag irgendwie ein bisschen erleichtern. Und genau.
Ja, gibt es ja auch wahnsinnig viel zu beachten, wenn man da morgens ist oder wenn man auch gar nicht, kennt ja jeder von dem Wettkampf, wenn man noch nie da war und nicht weiß, wie es so genau abläuft und dann ist es auch noch im Ausland und so großes Rennen, ist immer gut, wenn bekannte Gesichter da sind.
Ja, genau.
Ja, wobei, ich meine, diese bekannten Gesichter sind ja gleichzeitig auch deine Konkurrenz, ne? Das muss man ja dann auch wieder berücksichtigen. Nicht jeder ist ja dann auch irgendwie so entspannt, auch immer nette Tipps zu geben oder so. Also ich weiß ja nicht, wie da bei euch das Verhältnis ist, aber also es ist super, wenn man da eine gute Beziehung zu seinen Konkurrentinnen hat und das nicht irgendwie super
kompliziert ist
oder man nicht gegeneinander ist, so, sondern sich auch gegenseitig hilft.
Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Vorteil vom Triathlon-Sport, weil ich glaube, dass im Rennen geht es ja darum, dass jeder seine beste Leistung abruft und solange das Rennen fair abläuft, also kein Windschatten gefahren wird und oder solche Sachen und man sich auch im Wasser fair den anderen gegenüber verhält, sind ja die in Anführungszeichen Konkurrentinnen oder eher Mitstreiterinnen ja auch dazu da, dass man selber seine beste Leistung abruft oder abrufen kann. Und ich finde gar nicht, dass dieses Gegeneinander so unbedingt präsent ist. Natürlich, jeder will so weit vorne wie möglich landen und hat da große Ziele. Aber gerade was so vor dem Wettkampf oder auch nach dem Wettkampf das miteinander angeht, finde ich, ist es eigentlich total angenehm. Und jetzt jemandem zu sagen, hier kommst du später wieder rein oder nicht, also wenn man da nicht bereit dazu ist, das wäre, fände ich schon sehr komisch eigentlich. Aber habe ich bisher auch noch nicht erlebt, muss ich sagen. Also bisher, wenn man da selber offen ist, erlebt man die anderen eigentlich genauso. Und dann würde ich aus meiner Erfahrung sagen, jemandem was Böses. So.
Ja.
Aber da gibt es bestimmt auch andere Erfahrungen. Da sind auch Persönlichkeiten sicher andere, also unterschiedlich. Nur gute Erfahrung.
Ja, das ist ja das Beste.
Was du beschreibst, ist ja auch das, was man oft sieht. Also es gibt ja wenig Sportarten, wo sich Konkurrentinnen dann gegenseitig auch nochmal anfeuern. Das ist ja bei den Männern auch so. Also da hat man ja auch schon Bilder gesehen, wo Jan Frodeno andere Deutsche angefeuert hat und so. Und das ist ja schon, finde ich, auch was Besonderes im Triathlon, was einfach sehr, sehr wertvoll ist. Hast du so das Gefühl gehabt, dass die Stimmung unter den Profis vielleicht nach dem Rennen noch gelöster war als vor dem Rennen?
Ah, sicher, vor dem Rennen ist jeder angespannt und aufgeregt. Man weiß nicht, also was einen erwartet. Und danach ist es natürlich was ganz anderes. Also das würde ich schon so bestätigen, dass es danach noch ein bisschen gelöster ist.
Okay.
Aber vielleicht können wir dann jetzt mal ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und du kannst uns mal erzählen, wie es denn für dich konkret gelaufen ist. Also was hast du so beim Schwimmen, Radfahren und Laufen wirklich erlebt und vielleicht auch, was nimmst du daraus mit für dich?
Ja, also beim Schwimmen muss ich sagen, dass ich es sehr herausfordernd fand, was glaube ich daran lag, dass es einfach ein sehr dichtes Feld ist. Ich meine, bei der WM, jeder hat sich irgendwo qualifiziert, jeder hat dafür eine sehr gute Leistung erbringen müssen und so war es beim Schwimmen anfangs sehr eng und nachdem ich eigentlich dachte, ich habe eine ganz gute Position und wenn ich hier bleibe, dann bin ich extrem happy. Musste ich dann eigentlich letztendlich, war ich dann sehr damit beschäftigt, diese Position zu verteidigen, was mir auch nicht gelungen ist, weil da dann doch ein bisschen im Wasser gekämpft wurde und auch relativ körperliche Schwimmweisen oder also ja.
Du meinst, es wurde um sich geschlagen?
Ja, geschlagen würde ich nicht sagen. Ich glaube, das war schon so der Schwimmstil, aber es war Auf jeden Fall relativ anstrengend und ich bin diese Person leider auch über diese ganzen 3,8 Kilometer nicht so wirklich losgeworden.
Oh,
Was
also du
schon
weißt auch, wer
cool
es ist.
ist. Ja, aber ja, und das hat das irgendwie ganz schön anstrengend gemacht.
Ja.
Und man denkt ja, das Meer ist so groß und da ist so viel Platz. Aber das macht eigentlich keinen Unterschied, weil man dann doch auf diesem einen Haufen schwimmt und halt irgendwie noch an die Füße vor einem möchte oder die sich teilen muss oder wie auch immer. Also das Schwimmen ja, hat mich ganz schön Energie gekostet und ich bin dann leider auch nicht so schnell oder so weit vorne aus dem Wasser gekommen, wie ich mir erhofft habe oder was ich mir also ein bisschen schneller auch auf jeden Fall zugetraut hätte. Aber das ist auf jeden Fall ein Learning, was sich ja auch unabhängig jetzt von dieser speziellen Situation bleibt, ist, dass das Schwimmen einfach extrem wichtig ist und ich da weiter an meinen Fähigkeiten arbeiten möchte. Und genau, dann ging es aufs Rad und die Gruppe, in der ich da dann noch war, die sind sehr hart losgefahren und da konnte ich leider nicht mitgehen. Da war zum Beispiel die Daniela Pleymehl und die Ruth Essel dabei und die haben ganz schön Gas gegeben am Anfang. Und ja, bei mir ist einfach so, ich meine, das war meine zweite Langdistanz und ich hatte da noch sehr viel
Ja.
Respekt auch einfach vor der Länge des Rennens,
Ja.
dass ja, ich da nicht so mutig war und eher ein bisschen zurückhaltender gestartet bin, was leider dazu geführt hat, dass ich wirklich die ganzen 180 Kilometer alleine gefahren bin, bis auf die, ich glaube, die letzten 5 oder 4. Also da habe ich dann noch mal, bin ich wieder auf eine Gruppe aufgefahren. Ja, das war ganz schön lang. Und ich war auch sehr froh, als ich dann irgendwann wieder in die Nähe von Kona gekommen bin. Aber es hat auch einfach riesig viel Spaß gemacht. Also im Training immer auf diesem Seitenstreifen, der voller kleiner Steine und Glas war, zu fahren und mit großen und vielen Autos neben einem, wo man nie so genau wusste mit dem Wind. Das war schon manchmal unheimlich und dann im Rennen eben auf den Highway ganz für sich zu haben und da richtig Gas geben zu können, ohne über irgendwas anderes nachzudenken, war schon richtig cool. Also auch wenn es sehr herausfordernd war, diese lange Strecke alleine, hat es auch richtig Spaß gemacht. Also ja.
Ja, du hast nach Frankfurt, was nur für die Hörer, was deine erste Langdistanz überhaupt war, du hast nach Frankfurt gesagt, du warst so überrascht, dass dieses Fahrtfahren so schnell vorbeigeht.
Ja.
War das jetzt auf Hawaii auch wieder so, dass es viel schneller vorbei war, oder war es
Nee,
damals jedes
tatsächlich
Mal
nicht.
anders?
Ja, also jetzt war dieses total Kurzweilige war jetzt tatsächlich nicht. Da hatte ich schon so zwischendrin auch mal das Gefühl, puh, jetzt zieht sich's ganz schön. Was sicher auch ein bisschen an der Strecke liegt, weil die in Frankfurt schon ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und dort ist halt, ich meine, ich bin die Strecke ja auch vorher schon auf Hawaii dann einige Male in Teilen oder auch im Ganzen abgefahren. Also nicht am Stück im Ganzen, aber die ganze Strecke in Teilen. Und da, ja, es geht halt geradeaus. Also es ist halt wirklich der Highway und ja, in Frankfurt ist die Strecke schon ein bisschen kurzweiliger. Genau, ja. Also diesmal ist es nicht ganz so schnell vergangen, aber es war auch trotzdem, also irgendwie.
Du hast mehr Zeit gehabt, es zu genießen.
Ja, genau. Ja, so kann man es auch
Ja.
sagen.
Meinst du, es macht einen Unterschied, mit welcher Erwartung man an sowas rangeht? Weil vor Frankfurt hast du ja gesagt, du hast gedacht, es wäre länger, es würde länger dauern und dann ging es schneller vorbei. Jetzt bist du mit der Erfahrung ins zweite Rennen gegangen. Es geht ja schneller vorbei, als man denkt. Hat es dann gefühlt wieder länger gedauert, weil du mit dieser Vorstellung oder Einstellung da reingegangen bist?
Ich glaube, da habe ich gar nicht so vorher dran gedacht, dass es jetzt
Okay.
schneller vorbeigeht. Also das war, glaube ich, nicht so ausschlaggebend, dass ich jetzt dachte, es geht wieder schnell vorbei. Ich glaube, es war vielleicht auch einfach eine tagesabhängige Sache,
Ja.
das genau. Aber kann natürlich auch sein, dass es
Ja.
damit reinspielt. Aber war jetzt, glaube ich, nicht. Also ich bin nicht in das Rennen gegangen, dachte, ach, Radfahren geht fix vorbei. So war es
Okay.
tatsächlich
Ja,
nicht.
ja.
Auch einfach aus den Erfahrungen, die ich aus den Fahrten, die ich davor schon auf der Strecke gemacht habe,
Ja.
da habe ich auch gemerkt, dass das im Rennen wirklich eine Herausforderung werden kann. Und ja, genau.
Und dass du da diese Radgruppe am Anfang mehr oder weniger verloren hast, hat dich ja wahrscheinlich auch ziemlich beeinflusst, weil du hast halt ein paar Watt mehr treten müssen oder konntest da halt nicht so die Kräfte sparen. Hast du dann irgendwann gesagt, so jetzt ist es halt so und ich fahre mein Ding, oder denkt man dann darüber nach, die 180 Kilometer, ach hätte ich doch und so weiter, oder wie ist das für dich?
Also am Anfang, ich würde sagen, so für eine gewisse Zeit denkt man natürlich schon, hätte ich mich trauen sollen und noch mehr investieren sollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da 180 Kilometer drüber nachgedacht habe, sondern irgendwann denkt man, also muss man es dann, glaube ich, auch einfach abhaken und jetzt bin ich hier, das ist jetzt meine Situation und aus der mache ich jetzt das Beste. Das ist sicherlich auch was Besonderes daran, dass es jetzt nur Frauenrennen war, weil tatsächlich war dann einfach die Strecke leer. Also ich würde sagen, 3, 4 Athletinnen oder so dann irgendwann mal überholt, die vielleicht jemand, der einen ganz schlechten Tag hatte, oder dann vielleicht sogar, ich glaube, die Kat Matthews, die dann auch am Wendepunkt ausgestiegen ist, die habe ich auch auf dem Weg dorthin, so 6, 7 Kilometer vorm Wendepunkt überholt. Aber ansonsten war die Strecke einfach leer. Also sonst kommen ja schon, also sind vielleicht Männer mal, die sehr langsam unterwegs sind oder die vielleicht auch Probleme haben, oder es kommen Age-Group-Männer von hinten. Also dieses, dass die Radstrecke komplett leer ist, ist schon selten. Aber ja.
War das dann gut? Also eigentlich ist es ja für die Fairness auf jeden Fall positiv. Aber
das stimmt, ja. Aber es war auch wirklich ungewohnt. Also habe ich so gemerkt. Aber das ist sicher auch der speziellen Strecke auf Hawaii geschuldet. Dadurch, dass man halt auch so weit schauen kann, teilweise auf dem Highway. Ja. Da sind ja zwar so einige Wellen drin, aber man kann phasenweise schon mal relativ weit gucken. Und wenn man dann so ganz in der Ferne sieht, man dann vielleicht mal noch jemanden. Aber in Frankfurt konnte man selten so weit schauen. Also da kann man vielleicht mal einen Kilometer, so genau kann ich es jetzt nicht beschreiben, aber und das ist halt dort auf Hawaii schon speziell. Und dann, glaube ich, kommt dieses Gefühl, dass es leer ist erst auf. In Frankfurt war ich auch nicht ständig umringt von anderen, also überhaupt nicht. Aber da hatte man dieses Gefühl nicht so sehr, und das war halt nicht so präsent. Aber es war, ich würde sagen, es war neutral. Also es hatte positive Aspekte, weil es auch Spaß macht, das, was ich auch schon geschildert habe mit den Autos und dass man die ganze Straße für sich hatte. Aber es ist natürlich auch motivierender, wenn man jemanden vor sich sieht oder so einen näheren Anhaltspunkt hat, an dem man sich orientieren kann. Ja. Das ist ja zwischenzeitlich bei so einem langen Rennen auch mal schön.
Voll.
Ja.
Also.
Ja. Jemanden zum Ansaugen quasi.
Ja, oder genau.
Überhaupt auch jemanden zum Angucken, wenn man die ganze Zeit nur Landschaft sieht, ja.
Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wie hast du denn das entschieden, dass du nicht mitfährst? Guckst du dann auf deine Wattwerte oder Puls und sagst, über diese Grenze gehe ich nicht hinaus? Oder ist es dann reines Körpergefühl? Wie steuerst du das?
Ja, also in dem Moment war es tatsächlich ausschließlich mein Gefühl. Also ich habe gemerkt, ich bin losgefahren aus der Wechselzone raus und habe auch gemerkt, dass mich das Schwimmen schon einige Körner gekostet hat. Mhm. Also einfach von meinem Gefühl. Ich kann gar nicht genau sagen, ob das jetzt härter war oder weniger hart als in Frankfurt. Aber mein Gefühl hat mir gesagt, es hat mich auf jeden Fall schon Energie gekostet. Und dann, ich habe es auch für eine gewisse Zeit probiert, hinten dran, also dran zu bleiben. Oder auch nochmal ranzukommen. Man fährt so einen kleinen Stich und dann fährt man nochmal zurück nach Kona und dann geht es die Palanio Road mit dem Fahrrad hoch. Und da dachte ich, vielleicht probiere ich es nochmal. Aber ich habe gemerkt, mein Gefühl sagt mir, es ist eigentlich zu viel. Und kombiniert mit diesem Respekt, den ich einfach vor der Dauer hatte, und das mein ganz klar, das Ziel war auf jeden Fall, ins Ziel zu kommen und möglichst gut ins Ziel zu kommen, da war ich dann nicht bereit, in dem Moment es zu riskieren. Aber ich habe da jetzt nicht gesagt, ich bin irgendwie 10 Watt oder meine Herzfrequenz. Ich hatte tatsächlich gar keinen Herzfrequenzgurt an im Rennen. Mhm. Aber ich habe das nicht anhand von Zahlen oder so festgemacht, sondern tatsächlich an meinem Gefühl. Ja.
Mhm. Und das war dann die richtige Entscheidung?
Ja, oder?
Das ist natürlich schwierig im Nachhinein zu beurteilen, weil man einfach nicht weiß, was wäre, wenn. Tatsächlich habe ich einige aus der Gruppe beim Laufen wieder überholt. Vielleicht haben die auch überzogen, das weiß man nicht. Das ist aber, also weiß man nie. Bei denen kann auch sein, dass halt an dem Tag was Schlechtes beim Laufen war oder auch immer. Das ist halt eben irgendwie sehr schwierig. Aber ja, ich habe schon einige, die in dieser Gruppe waren, beim Laufen wieder überholt. Und kann sein, dass ich auch nicht so gut gelaufen wäre, hätte ich da jetzt viel zu viel investiert. Also schwierig zu sagen, aber...
Ja, aber
ich glaube, ich bin vorerst mal zufrieden mit dem, wie ich bin, weil mit dem Ergebnis bin ich zufrieden und beim nächsten Mal überlege ich mir dann, wie ich das beim nächsten Mal mache.
Ja, also ich finde so fürs eigene Gefühl, es ist ja immer toll, wenn man jemanden, den man ziehen lassen musste, irgendwann im Rennen nochmal sieht und dann vielleicht auch überholt. Also das ist mir tatsächlich auch lieber, weil dann hat man eben später im Rennen, wo es tendenziell ja schon schwerer wird, nochmal so einen positiven Moment, wo man denkt, ach guck mal, jetzt bin ich doch wieder hier. So, man weiß ja nie, woran das liegt. Vielleicht hat derjenige einen schlechten Tag oder so. Aber so fürs eigene, für den eigenen Kopf ist es, finde ich, so rum immer besser, als wenn man sie vorher einholt und dann hängen sie einen wieder ab.
Ja, das stimmt.
Ja. Warst du froh, dass du dann nach dieser vielen Einsamkeit vom Fahrrad runter konntest und laufen durftest?
Ja, sehr. Also, vor allem auch, weil die ersten 10 oder 11 Kilometer ja dann auch auf der Palani, auf dem Ali Drive sind und da war wirklich viel los. Und das war wirklich genau die richtige Abwechslung nach dem doch einsamen Radfahren. Ja, es war sehr schön. Und war dann auch einfach wieder mehr. Also ich hatte ja auch Begleitung mit auf Hawaii von meinem Freund, meiner Schwester und ihrem Freund. Und mein Freund war zwar auch einmal oder zweimal an der Radstrecke, aber da auf der Laufstrecke ist natürlich einfacher für alle hinzukommen und dann hatte ich da auch meinen persönlichen Support wieder ein bisschen näher.
Ja, klar, da sieht man ihn wahrscheinlich auch öfter dann, oder?
Ja, genau, das war schon cool.
Und die Leute können halt auch ein bisschen mehr mitrennen, vielleicht am Rand, als jetzt, wenn du auf dem Rad bist.
So ein bisschen gefährlich sein kann.
Laufen darf man ja eigentlich nicht. Also das ist ja, also dann als Coaching.
Ja.
Aber die Zeit, die man in Hörweite ist, ist beim Laufen einfach länger. Beim Rad ist man so schnell vorbei, wenn man da irgendwas in Richtung 40 km/h fährt. Da ist nicht viel. Da ist die Zeit ganz kurz und das ist ja beim Laufen, auch wenn man nicht mitläuft, ist dort trotzdem ein bisschen länger, ja.
Ja. Ja, cool. Und Laufen war dann, weil du hast gerade schon gesagt, du weißt nicht, ob wenn du auf dem Rad eben da mehr investiert hättest, ob du dann noch so gut gelaufen wärst. Heißt es, dein Marathon vom Gefühl her war ein guter Marathon?
Ich glaube, unter den Bedingungen muss ich schon zufrieden sein, ja. Also ich glaube, dass ich auch noch schneller laufen kann. Ich bin immer ein bisschen zu ungeduldig am Anfang und laufe relativ schnell los. Sie hat jetzt schon deutlich besser geklappt als in Frankfurt. Das Tempo fühlt sich halt am Anfang nicht schnell an oder nicht hart an. Aber man muss sich einfach zurückhalten. Es ist mir jetzt schon besser gelungen, aber ich glaube, da ist trotzdem noch Verbesserungspotenzial. Aber ich bin trotzdem super zufrieden. Die Bedingungen sind echt hart und die Strecke, so viel Spaß sie macht durch das Auf und Ab, also ich mag es eigentlich gerne, aber sie ist muskulär auch echt sehr herausfordernd. Also das ist für die ersten 15 Kilometer ist es super, dieses leichte Bergauf und Ab. Und dann irgendwann nach dieser langen Zeit merkt, also ich habe einfach wahnsinnig stark meine Oberschenkelmuskulatur gemerkt. Also das war echt einfach schmerzhaft. Also das hatte ich in Frankfurt tatsächlich nicht. Und das in Kombination mit den doch echt heißen Temperaturen beim Laufen. Beim Wind ist es sicher, also der durch den relativ, also vermutlich eher weniger starken Wind war es, also ich fand es sehr heiß beim Laufen. Und da habe ich schon auch einige Zeit an den Verpflegungsstationen tatsächlich verloren, weil ich da schon sehr konsequent versucht habe, mich zu kühlen, so viel wie es geht. Und auch wenn es dadurch deutlich länger gedauert hat und ich oft auch gegen Ende dann durch die Verpflegungsstationen gegangen bin, um Eis und Wasser und so viel wie möglich zu nutzen. Da ist sicher auch noch Optimierungspotenzial, aber das ist alles cool zu wissen, an welchen Stellen, also was man aus diesem ersten Mal lernen kann, das ist wirklich faszinierend, dadurch, dass dieses Rennen, glaube ich, echt was Besonderes ist. Und deshalb, um deine Frage abschließend zu beantworten, bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Marathon. Auch wenn?
Auch wenn?
Auch wenn, glaube ich, immer, oder das Gute ist ja, dass wenn man das Gefühl hat, es geht noch was. Also es kann im ersten Moment zu Unzufriedenheit führen, aber das war bei mir jetzt überhaupt nicht. Aber je länger das Rennen her ist, desto mehr freue ich mich darüber, dass ich erkenne, wo ich noch mich relativ einfach oder auch Lust habe zu investieren, um das zu verbessern. Und tatsächlich hat mich das Rennen richtig, ja, echt das Feuer nochmal ganz anders entfacht, dass ich es da nochmal besser machen will und dass ich das ist richtig cool, ja.
Ja, man möchte an der Stelle festhalten, dass du ja in Hawaii auch 5 Minuten schneller warst als in Frankfurt. Also nur um das mal so, also da ist ja schon Verbesserung da und du sagst, du hast noch so viele oder du hast noch Ecken und Stellen, wo man was verbessern kann.
Ja, doch, ich glaube, da bin ich mir relativ sicher, dass man nach 2 langen Distanzen sehr viel lernen kann, um dann Sachen zu verbessern.
Da hast du wohl recht. Du hast gerade auch eine Sache angesprochen, die wir auch noch auf dem Zettel stehen haben, weil wir haben gehört, deine Verpflegungsstrategie hat auf der Mitteldistanz nicht immer so funktioniert, wie das sollte. Das war in Frankfurt wohl auch so ein Punkt, wo du drauf geachtet hast. Du hast gerade schon gesagt, du bist auch viel gegangen, dann am Marathon in den Verpflegungsstationen. Wie hat es denn dieses Mal funktioniert auf Hawaii?
Eine kleine Unterbrechung für eine kleine Information. Denn wir wissen, dass es vielen von uns aktuell ein wenig schwerfällt, sich für das anstehende Training zu motivieren. Wen wundert's? Schließlich ist es draußen alles andere als angenehm. Damit du und alle anderen jedoch bestens vorbereitet in die neue Saison starten, gibt's bei uns ab Januar den Season Kickoff. Gemeinsam starten wir ins strukturierte Training, sorgen für die nötige Motivation und treffen uns virtuell, um gemeinsam auch das Stabi-Training abzuarbeiten. Wenn also auch du noch auf der Suche nach der nötigen Motivation bist, schau doch einfach mal auf season-kickoff.de vorbei oder nutze den Link in den Shownotes. Kleiner Tipp, sich auf die Warteliste setzen, lohnt sich in jedem Fall. Jetzt geht's aber weiter mit dem Interview. Viel Spaß dabei!
Auf jeden Fall schon, also ich würde sagen, in Frankfurt war schon besser als bei vielen Mitteldistanzen, aber weit entfernt von perfekt, weil ich auf dem Rad leider eine ganze Flasche verloren habe mit Verpflegung. Und ich würde sagen, Hawaii war jetzt schon eine Verbesserung zu Frankfurt, aber immer noch Potenzial. Aber tatsächlich hat es ganz gut geklappt. Also doch. Es wird.
Okay. Ja. Hattest du auch auf Hawaii dieses Problem mit den Wasserflaschen, dass die halt nicht in die Behälter quasi gepasst haben?
Ja, das war echt eine Katastrophe. Ich glaube, das ist auch was echt gut ist, wenn man das einfach vorher weiß. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe mir für hinten extra so einen Behälter besorgt, der richtig fest ist, weil in Frankfurt ist mir meine eigene Radflasche hinten rausgefallen. In Frankfurt gibt es ja dieses Stück über Kopfsteinpflaster, was auch recht lang ist. Ja. Und dort habe ich im Rennen direkt in der ersten Runde eine ganze Flasche mit Verpflegung verloren. Und da habe ich dann noch einen Tipp erhalten und für eine Halterung, die sehr fest ist und die ist auch super, also die ist wirklich bombenfest. Aber die Flaschen da, die waren halt so ganz labberige Plastikflaschen. Und die haben nirgendwo drin gehalten. Mhm. Ich hatte vorne zum Glück in meinem Cockpit einen ganz normalen Halter und ich habe die dann teilweise einfach festgehalten, also so zwischen meine Arme geklemmt. Aber da war man schon sehr beschäftigt mit diesen blöden Flaschen. Das war echt, also vor allem so lange, wie es das Rennen da schon gibt, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das da immer so ist. Aber ich habe da auch vorher gar nicht drüber nachgedacht. Also das ist wirklich was man... wo man sich dann fürs nächste Mal vielleicht noch irgendeine Strategie überlegen sollte.
Ja, der Veranstalter könnte auch andere Flaschen besorgen. Aber ich läuft es darauf raus, dass jeder Athlet da noch einen kleinen Flaschenhalter braucht, damit die
Ist ja auch nicht so, dass sie das Geld nicht einnehmen, damit sie bessere Flaschen nehmen können. Aber also ich habe das Problem jetzt aus den letzten Jahren tatsächlich nicht in Erinnerung, aber man hat ja in der Live-Übertragung gesehen, dass Taylor Nipp auch sehr damit gekämpft hat. Ich weiß nicht, ob du dir das im Nachhinein auch nochmal angeschaut hast.
Nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es erzählt bekommen und kann das wirklich nur bestätigen. Also Katastrophe.
Ja.
Ja, die Ironman-Trinkflaschen, die sind halt einfach so teuer. Da kostet halt so eine Flasche 15 Euro. Und wenn die, wenn die dann hier auf der Strecke kostenlos weggeben, dann kauft die halt keiner mehr. So.
Ja, praktisch.
Also wir haben im Vorfeld auch ein bisschen von dir gehört, dass Hawaii schon auch was Besonderes für dich ist. Also der Mythos schon so ein bisschen auch im Vorfeld für dich irgendwie, ja, sagen wir mal, einen Wert hatte. Hat sich das bestätigt? War es wirklich was ganz Besonderes, dieses Rennen auf Hawaii?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich in dem Moment, als ich in Frankfurt dann plötzlich die Möglichkeit hatte, da zu starten, hätte ich mich da dagegen entschieden, dann, also hätte ich in dem Moment, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, dass ich was verpasst habe. Mir hat es immer extrem viel Freude gemacht, das Rennen auch im Fernsehen zu verfolgen, und ich wusste, dass es was Besonderes, also konnte mir vorstellen, dass es was Besonderes ist, aber es war jetzt nicht so, dass es schon immer mein Kindheitstraum war, auf Hawaii zu starten. Also das war nicht so. Aber tatsächlich, jetzt wo ich da war, fühlt es sich viel mehr an, dass es tatsächlich, wie besonders das Rennen ist. Und dieser Mythos hat sich für mich viel mehr bestätigt. Und damit will ich auch gar nicht das irgendwie toller oder größer machen, als es ist. Aber also für mich war es wirklich was total Besonderes. Und ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich unbedingt nochmal hin möchte, um dort zu starten und dieses Rennen nochmal zu machen. Also das ist total faszinierend, aber ja.
Ja, okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, aber dann ist sie damit auch schon beantwortet.
Das heißt, in 2 Jahren auf jeden Fall nimmst du nochmal Anlauf.
Ich möchte es auf jeden Fall probieren, ja.
Ja, ja. Also nachdem das ja eigentlich dein erstes Jahr jetzt auf der Langdistanz ist, mit 2 Langdistanzrennen, könnte man sich vorstellen, dass da schon die Möglichkeit besteht, dass du das auch nochmal schaffst.
Das hoffe ich, ja.
Ja, wir wollen mal einen ganz großen Schritt vielleicht zurück machen, um das Ganze auch so ein bisschen vielleicht in den Rahmen einzuordnen. Wie bist du zum Triathlon gekommen? Bist du schon immer dabei? Also es gibt ja Profis, die mit 5 den ersten Triathlon gemacht haben. Wie war das bei dir?
Ich habe tatsächlich meine ganze Kindheit und Jugend sehr ambitioniert Tennis gespielt.
Beste Vorbereitung für den Triathlon?
Ja, das ist sehr typisch. genau. Nee, ich habe mein erster Kontakt mit Triathlon war tatsächlich während meines Medizinstudiums. Da habe ich nach, ich glaube, es war im 4. oder 5. Semester, brauchte ich neben dem vielen Lernen und mal was außerhalb der Medizinerbubble. Und da habe ich beim Hochschulsport an einem Triathlon-Kurs mich einfach angemeldet. Ich bin dann, als ich mit dem Studium begonnen habe, bin ich oft einfach so für mich laufen gegangen, aber da würde das auch nicht als Training bezeichnen. Also ich habe da jetzt keine Intervalle gemacht oder so, sondern ich bin einfach laufen gegangen, um mich zu bewegen und an der frischen Luft zu sein. Und ja, genau, dann habe ich mich da für diesen Kurs angemeldet und da war das so, einmal die Woche schwimmen, einmal die Woche, das war im Wintersemester, einmal die Woche Spinning. Ich hatte auch kein Rennrad, bin auch noch nie vorher auf einem Rennrad gefahren, also und einmal die Woche laufen und ja, dann ging es relativ fix. Also das hat mir sehr viel Freude gemacht und dann habe ich mir irgendwann bei eBay Kleinanzeigen mein erstes Rad, also Rennrad gekauft, viel zu groß. Aber ging, also ich bin das, ich weiß gar nicht, 2 Jahre, glaube ich, gefahren, bis ich mir dann ein neues gekauft habe, also ja, genau.
So, zwei ganz wichtige Fragen. Punkt 1, du wohnst und arbeitest in Heidelberg, kommst du auch aus der Region?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin zum Studium hierher gekommen, also bin für mein Medizinstudium hierhin gekommen.
Genau, nur weil Leimen ja ein bisschen Tennis bekannt ist, deswegen frage ich.
Nee.
Okay, also nee. Boris Becker kommt da her oder hat da eben dann auch immer trainiert, nur für die Hörer. Und die andere Frage ist, du hast nicht zufällig auch deinen Trainer in diesem Kurs an der Uni kennengelernt, wie das bei Anne Haug und bei Dan Dorang war?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Genau, nee, die es geleitet haben, mit denen habe ich jetzt keinen Kontakt mehr, aber
das heißt, du bist dann
war trotzdem ein sehr guter Einstieg. Also vor allem, weil es ungezwungen war, man halt umgeben war von anderen, die vielleicht auch gerade erst angefangen haben, manche waren schon länger dabei. Da hat sich dann auch so eine Gruppe entwickelt, Aber ja, also da habe ich jetzt keine Anknüpfungspunkte mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Triathlon-Gruppe noch existiert, tatsächlich. Aber ja, für den Anfang war das ziemlich cool. Also, und ich glaube, es hat mir extrem geholfen, auch diese, ja, die Freude an dem Sport, wie ich sie jetzt immer noch habe, zu entwickeln. Ja.
Ja. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Bist du dann direkt zu einem Verein und dann ging es da ab?
Nee, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war so anderthalb Jahre da bei dem Hochschulsport und habe das, also ich habe dann selber neben den drei Einheiten angefangen, noch mehr zu trainieren.
Ja.
Und dann bin ich erst zu einem relativ kleinen Verein in Heidelberg gewechselt, weil ich habe mich nicht in, also hier gibt es ja einen relativ großen Verein in SV Nika Heidelberg, die ja auch ein Bundesliga-Team bei den Männern haben. Und ja, da habe ich mich nicht so richtig hingetraut, weil ich, ja, ich war halt, ich habe ja gerade erst angefangen und
Ja.
Schwimmen war halt auch immer so, dass, also habe ich halt, ich habe zwar früher Schwimmen gelernt, ich konnte jetzt nicht gar nicht schwimmen, aber ich habe nie Schwimmen trainiert, also und das konnte ich halt auch nicht so gut. Und dann habe ich mich nicht so richtig getraut in diesem großen Verein und da sind die bestimmt alle total gut. Dann bin ich erstmal zu einem kleinen Verein gegangen. Da wurde ich auch sehr ja, herzlich aufgenommen, obwohl da die meisten schon deutlich älter waren als ich. Und eher ja, schon berufstätig, Kinder hatten und das auch eher ja, so hobbymäßig betrieben haben. Aber es hat mir tatsächlich sehr geholfen. Und dann irgendwann, ich glaube, nach einem weiteren Jahr, bin ich dann irgendwann zum SV Nika gewechselt und da bin ich auch sehr froh drüber, weil da einfach die Trainingsbedingungen, was die Schwimmhalle angeht, jetzt einfach viel besser sind und ich mehr als einmal die Woche Schwimmtraining habe.
Ja.
Ja, gerade das mit den Schwimmhallen ist ja echt ein Problem,
ja,
und wird eigentlich von Zeit zu Zeit immer schlimmer. Man hört immer wieder, es werden Schwimmbäder geschlossen, keine neuen gebaut,
ja,
und alles ist marode und es gibt nicht genug Schwimmmeister, Entschuldigung,
ja,
und so weiter. Ja.
Ja, und das heißt, du bist dann darüber in die Bundesliga gekommen und dann auch in der Bundesliga gestartet, oder bist du gleich auf die Mitteldistanz gegangen?
Nee, also ich bin dann, das war noch in der Zeit, glaube ich, als ich beim, es war so eine Übergangsphase, wo ich dann noch beim Skiclub war und dann auch schon beim Nika im Verein war, um da die Bedingungen nutzen zu können. Und da, ich habe 2019 bin ich tatsächlich zweite Bundesliga gestartet für den TV Bad Orb. Da habe ich bei einem ganz kleinen Wettkampf hier zwischen Frankfurt und Heidelberg so ein Volkstriathlon, eine Sprintdistanz, hat mich jemand, also die Dana Wagner, angesprochen, die damals in dem Team in Bad Orb war, und hat gemeint, ob ich nicht mal Lust habe, Liga zu starten.
Mhm.
Und ich war so, Liga, ich bin noch nie Liga gestartet und ich mache gefühlt erst seit einem, also so seit einem Jahr Wettkämpfe.
Ja.
Und aber ja, der Teamgedanke dahinter, der hat mir auf jeden Fall echt gefallen. Und ja, dann bin ich 2019 das erste Mal da in dem Team gestartet und das war richtig cool. Ich glaube, das ja, also war sicherlich auch unterstützt davon, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison hatten und dann auch in die erste Bundesliga aufsteigen konnten. Aber auch, ja, umgeben zu sein von anderen, die in einem ähnlichen Stadium sind. Also ich habe da zum Beispiel die Lisa Gers kennengelernt und ja, die mittlerweile auch Triathlon-Profi ist. Und ja, das war ein sehr besonderes Jahr, genau. Und in dem Jahr habe ich auch, also 2019, auch meine erste Mitteldistanz gemacht. Und genau, konnte mich da auch für die WM in der Altersklasse qualifizieren. Da habe ich die 73 WM in Nizza gemacht. Genau, und dann kam ja Corona 2020. Da gab es einfach ja nicht viele Wettkämpfe. Und dann 2021 habe ich dann das erste Mal die Profilizenz gelöst.
Das, ja. Ist das ja wahrscheinlich mittlerweile die richtige Entscheidung gewesen, oder? Diese Profilizenz.
Ja, doch. Also ich könnte mir jetzt aktuell nicht vorstellen, wieder in der Altersklasse zu starten. Glaube ich auch der Herausforderung wegen geschuldet. Und ja, sehe einfach noch viel Entwicklungspotenzial dadurch, dass ich den Sport erst so eine kurze Zeit wirklich mache. Und ja, es gibt, glaube ich, keine bessere Motivation als andere Athletinnen, die stärker sind oder vielleicht auch einfach schon viel erfahrener sind, um Anhaltspunkte zu sehen, wo man sich selber entwickeln kann und möchte.
Hm.
Genau, ja.
Ja.
Auf der Mitteldistanz hast du ja auch schon vor deiner Profilizenz ein bisschen was erreicht. Also du bist in Österreich in Podersdorf Erste geworden, richtig?
Ja, genau, 2020. Das war in dem Corona, ja.
Ja, genau. Das ist ja super, dass der Wettkampf überhaupt stattgefunden hat, ne? Und dann 2021 war es ja auch noch relativ mau, aber du wusstest zumindest, worauf du dich einlässt, so mit Corona und trotzdem Profi. Und dann bist du auch noch Mitteldistanz, also deutsche Meisterin auf der Mitteldistanz geworden.
Auch genau, 2021, das war 2021, ne? 2021, genau, ja.
Genau. Und dann war die Herausforderung irgendwie nicht mehr groß genug und dann bist du einen Schritt weiter gegangen?
Also die deutsche Meisterschaft, das war tatsächlich schon in der Elite. Also das war schon, da hatte ich schon die Profilizenz.
Ja.
Ich meinte eher so distanzmäßig, dass du gesagt hast, jetzt habe ich eh schon alles erreicht hier auf der Mitteldistanz, jetzt geht's mal weiter.
Ja, also letztes Jahr habe ich ja tatsächlich auch noch ausschließlich Mitteldistanz gemacht, obwohl ich da gegen Ende des Jahres schon mit einer Langdistanz geliebäugelt hatte. Aber tatsächlich war die letzte Saison für mich ein bisschen schwierig. Es gab keine Verletzungen oder irgendwas, was so ausschlaggebend dafür war, weil ich war nicht so zufrieden mit den Leistungen, die ich im Wettkampf erreichen konnte. Und deshalb habe ich dann gegen Ende der Saison auch entschieden, dass jetzt noch eine Langdistanz keinen Sinn macht. Mhm. Und genau, ich habe dann auch meinen Trainer gewechselt zu dem Trainer, bei dem ich jetzt aktuell bin, beim Wolfgang Schweim. Wir haben letztes Jahr im Herbst dann begonnen, zusammen zu arbeiten. Und ja, dann haben wir Frankfurt als Ziel für dieses Jahr eigentlich auserkoren und damit bin ich auch nach wie vor sehr, sehr happy.
Ja, verständlicherweise und hat ja weitere Türen geöffnet. Jetzt hast du schon gesagt, das letzte Jahr, da warst du mit deiner sportlichen Leistung nicht so zufrieden. Du bist ja aber nicht nur Profi-Triathletin, sondern du bist ja letztes Jahr auch Ärztin geworden.
Ja, das stimmt.
Was man ja jetzt auch nicht so einfach nebenher wird. Hat es da auch vielleicht auch ein bisschen Einfluss gehabt, da das Studium zu beenden?
Ja, das kann schon sein. Also ich hatte im späten Frühjahr, also Mai, meine letzte Examensprüfung. Habe davor auch ein Jahr in Vollzeit im PJ gearbeitet. Kaum bezahlt, muss man sagen. Also arbeiten ist relativ, es ist ja eigentlich noch ein Lehrjahr.
Ja.
Genau. Und ja, konnte dann im Mai mein Examen erfolgreich machen. Was mich sehr glücklich gemacht hat, muss ich sagen, weil es schon... ich hatte ja dann schon die Profilizenz und aber es gibt ja, ich glaube, keine bessere Sicherheit als dieses abgeschlossene Studium für mich. Und ja, das war ein sehr wichtiger Schritt für mich, dass ich das da geschafft habe. Ja, die Triathlon-Saison, die hat ja dann eigentlich erst so richtig danach begonnen, aber ich hatte da auch das Gefühl, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Pause gebraucht hätte nach dieser Examenszeit, weil die Vorbereitung dafür war schon sehr intensiv und auch nochmal sehr lernreich. Wahrscheinlich habe ich mir da nicht ausreichend Erholung gegönnt, sondern habe mich dann gefreut, dass jetzt die Saison losgeht und Wettkämpfe anstehen und dann ja auch das erste Mal so ganz ohne wieder Corona, sondern eigentlich der Wettkampfkalender war wieder voll und ja, so im Nachhinein hatte das wahrscheinlich schon mehr Einfluss, als ich in dem Moment dann vielleicht erkannt habe, dass ich da noch ein bisschen mehr Pause gebraucht hätte. Ja.
Aber war vielleicht halt auch eine Pause, die sich so aufs Leben gesehen, oder dass du den Abschluss hattest und dann die Saison vielleicht nicht so gut lief, hat ja anderweitig vielleicht dann große Vorteile. Zumal du ja jetzt auch in der Sportmedizin arbeitest.
Ja, das stimmt.
Hat sicher auch Vorteile als Profi-Triathletin, oder?
Ja, es hat sicher in dem Sinne Vorteile, dass ich von meinem Kollegium oder auch von der Leitung der Abteilung einfach Unterstützung in dem Sinne bekomme, dass ich halt ermöglicht bekommen habe, dass ich jetzt auch so lange Zeit nicht da sein konnte für Hawaii zum Beispiel oder da auch mal Rücksicht genommen wird, wenn ich Wettkämpfe habe, was da die Flexibilität angeht, wofür ich sehr dankbar bin. Genau, aber ansonsten, ich möchte es natürlich auch nicht zu sehr ausnutzen, weil letztendlich kann man nicht nur, weil man Profi-Triathletin ist, sich auf dem Rücken der Kollegen ausruhen sozusagen. Also aber in gewisser Weise ist es sicher so, dass ich da Unterstützung erfahre, dass ich das so machen kann.
Ja, wenn die Kollegen halt einfach auch einen Sportbezug haben oder dann halt auch vielleicht ein anderes Verständnis für das, was man da macht, ist das, glaube ich, schon von Vorteil. Aber ich meinte eher, kannst du nicht nach Feierabend schnell noch irgendwie Leistungstests da machen oder so? Das meine ich so, dieser Zugriff zum Equipment, meinte ich jetzt so.
Ja, das nutze ich tatsächlich nicht so viel, nee. Würde ich jetzt einfach mal mit Nein beantworten.
Ja, nein, würde ich jetzt auch öffentlich auf jeden Fall so. Nein, aber das war so mein laienhafter erster Gedanke. Oh, geil, Sportmedizin, da kann man ja ständig alles Mögliche machen.
Ich hätte eher gedacht, dass man dann halt einfach dieses ganze Wissen für sich gut nutzen kann, weil ich meine, so ein Laie weiß halt nicht so viel. Klar, wir kennen aerob und anaerob und das ganze Zeug, was man eben 10 Jahre lang in irgendwelchen Magazinen gelesen hat. Aber so die ganzen Zusammenhänge auch mit dem Hormonhaushalt und so weiter, das lernt man ja im Studium vielleicht ein bisschen tiefgründiger.
Ja, das stimmt. Also generell schon, aber gar nicht unbedingt so sportbezogen. Also ich glaube, ein Verständnis für den Körper hat man definitiv natürlich durch das Studium. Aber so sportbezogen oder in spezifischer Hinsicht ist die Ausbildung da tatsächlich nicht so detailliert. Aber ich glaube, es fällt mir schon einfacher, wenn ich mich selber mit Themen da auseinandersetze, es wirklich zu verstehen, weil ich halt die Basis dafür durch das Studium natürlich habe. Also die meisten Hormone sagen mir was und ich verstehe die Regelkreise dort. Genau, es ist tatsächlich ja mit vielen Sachen, mit denen, ich glaube, der Triathlonsport beschäftigt sich schon mit sehr vielen Bereichen sehr detailliert, also weil du jetzt auch gerade Hormone angesprochen hast, denkst du vielleicht auch an zyklusbasiertes Training, bla bla bla, also ganz verschiedene Sachen und das ist, würde ich sagen, so im Alltag in der Sportmedizin, wie ich sie, in der ich da jetzt arbeite, gar nicht immer so präsent, also ich glaube, da sind Triathleten schon sehr fokussiert oder also auch in, ja, ich, also mir fällt jetzt gar nicht der richtige Begriff.
Nerdig.
Man könnte Nerd sagen, ja, sehr viel interessierter an den wissenschaftlichen Aspekten, als das andere sind, vielleicht.
Ja. Kann man jetzt, also ich will das jetzt nicht verallgemeinern so, aber ich glaube zum Beispiel auch gerade bei den jungen Sportlern, die so in Mannschaftssportarten spielen, die gehen halt zum Training und machen ihr Training und wenn die da zur Untersuchung kommen, weil die in irgendeinem Kader sind, dann machen die das halt, weil die das müssen. Aber da ist jetzt nicht so, und ich sollte mich jetzt so und so ernähren, damit ich das und das mache, sondern dann ist eher, ja, der Trainer, der hat da halt Proteinpulver verteilt und das nehme ich halt jetzt nach dem Krafttraining, wenn er mir das sagt, so, ne, dann wird das halt gemacht.
Ja.
Also das ist schon eine andere, ich glaube, Triathleten haben da schon eine sehr spezielle Herangehensweise.
Ja, ich glaube auch es gab mal eine Untersuchung von der DTU, dass auch sehr viele Triathleten halt Abitur haben und auch quasi der Hochschulabschluss weit verbreitet ist. Ich glaube, das ist einfach so eine bestimmte Klientel, die der Sport anzieht und die sind dann auch immer interessiert und auch gewillt, da Zeit rein zu investieren, das alles irgendwie selber in Erfahrung zu bringen und so.
Es gehört ja auch ein bisschen zur Selbstoptimierung dazu, dass man sich eben auch mit der Theorie auseinandersetzt, also jetzt was Ernährung angeht.
Das zu dem Perfektionismus, den vielleicht viele Triathleten auch haben. Ja, klar. Ja, okay. Was wir auch gesehen haben, es ist, glaube ich, auch ein Vorteil, jetzt sowohl zu arbeiten als Medizinerin, weil ihr, glaube ich, auch keinen Schichtdienst habt, oder? In der Sportmedizin.
Ja, das ist ein riesiger Vorteil, dass ich keine Nachtdienste und auch keine Wochenenddienste habe. Gerade die Nachtdienste, das ist schon sehr schwierig, das mit einem Training, was leistungsorientiert ist, zu vereinbaren. Also das ist, ich sehe es bei meinem Freund, der arbeitet auch regelmäßig nachts und das schlaucht extrem. Also bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das aktuell nicht habe.
Hattest du das in deinem PJ? Oder wie ist die Entscheidung gefallen, dass du halt in die Sportmedizin dann gehst? Lag das auch ein bisschen so an Schicht und Nicht-Schicht?
Zum Teil. Ich habe tatsächlich 8 Wochen meines PJs in der Sportmedizin verbracht, also habe sie da schon kennengelernt und auch das Kollegium kennengelernt und hatte deshalb da schon den Anknüpfungspunkt in die Abteilung und sodass dann auch die Bewerbung einfacher verlief sozusagen. und dort auch Teilzeitarbeiten überhaupt möglich ist. Im normalen Klinikbetrieb ist es gar nicht so einfach, eine Teilzeitstelle zu ermöglichen, wenn man zum Beispiel immer wochenweise Stationen betreut. Dann kann man nicht einfach nur Montag bis Freitag, also Montag bis Mittwoch zum Beispiel arbeiten oder mal Dienstag, Mittwoch nicht kommen. Und ein Teilzeitmodell, zum Beispiel 3 Wochen arbeiten, eine Woche frei, funktioniert für mich nicht, weil ich kann, also es bringt mir nichts, wenn ich dann eine Woche trainieren kann und in den anderen 3 Wochen halt vielleicht ab und zu mal eine Einheit reinquetschen kann. Aber also das ist halt nicht das, was für mich zielführend wäre. Genau, im PJ selber hatte ich jetzt, also wir hatten schon so eine Art Nachtdienst, der ging dann bis 24 Uhr. Aber jetzt auch, also eine bestimmte Anzahl, die man dort absolvieren musste, aber jetzt nicht, dass man die ganze Nacht dort gearbeitet hat. Also ja, ich kenne den Nachtdienst tatsächlich, weil ich nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr im Rettungsdienst gemacht habe. Und da habe ich auch im Schichtdienst gearbeitet. Aber das ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit Nachtdiensten in der Klinik. Weil dort war es schon so, dass man auch schlafen konnte, wenn solange keine Einsätze da waren. Und ich habe das relativ ländlich gemacht und da war es oft so, dass man auch wirklich mal 3, 4 Stunden schlafen konnte nachts. Und da habe ich es auch manchmal als gar nicht so schlecht wahrgenommen. Aber es war halt auch, also da habe ich zum Beispiel auch noch kein Triathlon gemacht. Ja, also den Nachtdienst, wie ich ihn jetzt aus der Klinik bei meinem Freund erlebe, den kann ich mir absolut nicht mit professionellem Sport vorstellen. Also das erscheint mir nicht sinnvoll oder für mich machbar. Es gibt sicher Leute, die das schaffen, aber für mich, also ja, ich glaube, es würde mich nicht zufriedenstellen. Also und ich glaube, daran kann man auch. Also die Belastung ist einfach wahnsinnig. Ich glaube, das kann man vielleicht für eine Zeit mal tolerieren, aber das kostet auch sehr viel Energie. Also ich glaube, über einen langen Zeitraum weiß ich nicht, ob das einem dann wirklich noch gut tut.
Ja, ob das auch gesund ist, weil Schichtarbeit ist ja grundsätzlich schon ungesund. Und wenn man dann auch extrem viel Sport dazu macht,
Ja, und
dann
im Sport will ich ja, also verfolge ich ja schon auch konkrete Ziele. Also ich mache es halt nicht nur zum Spaß, also schon zum Spaß, aber es ist nicht so, dass ich gehe dann mal nach der Arbeit joggen, sondern das sind ja schon konkrete Ziele, die ich da auch verfolge. Und das lässt sich in meinen Augen nur sehr schwer mit so einer zusätzlichen Belastung wie Schichtdienst vereinbaren.
Grätsche ich gleich rein. Welche Ziele sind das denn? Also jetzt zum
Ja,
Beispiel fürs nächste Jahr. Also wir wissen in
ja,
2 Jahren nochmal Hawaii, aber
genau.
gibt es da fürs nächste Jahr schon, ist Nizza ein Ziel für dich?
Ja, schon. Also ich möchte es probieren, mich zu qualifizieren. Ob das klappt, weiß man halt einfach nicht. Aber ich möchte es auf jeden Fall probieren. Ich habe jetzt noch nicht 100% festgezurrt, bei welchem Rennen ich es probieren möchte. Aber doch ist auf jeden Fall ein Ziel für mich. Ich habe da ja, also ich habe ja schon am Anfang gesagt, die bei der 73 WM in der Altersklasse mal die 73. Den 73 gemacht und war da tatsächlich auch 2021 als 21, ja genau, als Profi auch beim 73 nochmal. Und mir hat es da sehr gut gefallen. Also deshalb, ja, ich würde sehr gerne da die WM bestreiten. Also würde mich auf jeden Fall reizen, auch wenn es sicher auch sehr herausfordernd ist. Also allein das, was ich aus dem Fernsehen verfolgt habe vom Männerrennen, ich glaube, die Radstrecke, die hat es wirklich in sich. Aber sehr spannend. Also ich finde es auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ich da starten kann.
Fänden wir auch, wenn wir auch toll, würden wir auch gerne, gerne beobachten. Jetzt hast du schon so ein bisschen über deinen Alltag gesprochen. Wie bringst du denn dein Training unter in so einer Arbeitswoche?
Also es kommt,
Eine schwere Frage.
ja, es ist, ich würde sagen, es ist jede Woche anders. Kommt auch darauf an, zu welchem Zeitpunkt der Saison. Im Sommer ist es einfach leichter, es ist länger hell und da ist auch nach der Arbeit trainieren, finde ich, nicht so eine Herausforderung. Genau, was bei mir relativ fest ist, sind die Schwimmzeiten, weil ich mit einer Schwimmtrainingsgruppe trainiere. Mal mehr, mal weniger. Also ich habe prinzipiell die Möglichkeit, abends zum Schwimmtraining zu gehen. Das nutze ich so viel ich kann und wie es passt. Aber ich trainiere auch mal alleine, weil ich halt nicht jeden Abend dahin gehen kann oder möchte. Genau, und dann, ich trainiere schon auch gelegentlich mal vor der Arbeit für eine gewisse Anzahl. Also ich könnte mir nicht jeden Morgen vorstellen, um 5 Uhr aufzustehen, um zu trainieren, aber ab und zu geht es schon mal, wenn man sich darauf einstellt. Und zum Beispiel auch, wenn ich weiß, das ist jetzt irgendwie am Freitag, da stehe ich dann morgens früh auf, aber ich weiß, am Samstag muss ich nicht so früh raus, da kann ich dann auch mal ein bisschen, also jetzt nicht bis in die Puppen schlafen, aber einfach nicht dieses ultra früh aufstehen.
Ja.
Und dann finde ich, ist es für mich okay. Genau, und sonst ist es schon so, dass ich an den Tagen, also ich arbeite ja nur in Teilzeit, also ich habe eigentlich immer einen und oft auch 2 Tage in der Woche frei. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie der Bedarf bei uns in der Abteilung ist. Dann ist schon auch gerade im Sommer, also längere Radfahrten oder Einheiten sind dann schon eher am Wochenende oder an den freien Tagen. Also so eine richtige Struktur, Montag, Dienstag, also gibt's, ist nicht immer fest. Also es variiert. Aber eigentlich muss ich sagen, dass dadurch, dass ich es geht immer besser oder man wünscht sich manchmal, dass es noch besser geht oder einfacher ist. Es ist sicher oft eine Herausforderung, gerade an den Tagen, wo ich arbeite, weil ich dann einfach von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr fast einfach nicht also weg bin und ich leider auch keine Mittagspause nutzen kann, zum Beispiel, um mal zu trainieren. Aber trotzdem, glaube ich, klappt es im Großen und Ganzen ganz gut. Ja.
Ich glaube auch, dass man da immer einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst hat und gar nicht so weiß, was andere Leute in der Zeit zum Beispiel leisten oder schaffen und
oder nicht schaffen,
genau. Ja. Und dementsprechend, also ich habe das Gefühl, du legst die Latte da sehr hoch und du machst es auf jeden Fall sehr gut, weil sonst wärst du ja nicht auf dem Niveau unterwegs.
Ja, ich glaube auch, dass es im Großen und Ganzen ganz gut klappt.
Ich habe in der Uniklinik in Heidelberg mein Zivi gemacht tatsächlich und da gibt es ja auch Sportanlagen hinten. Gibt es da für dich dann die Möglichkeit, dass du gleich quasi um die Ecke bei der Arbeit dann trainieren kannst nach dem Feierabend oder morgens?
Ja, prinzipiell schon. Also dann kennst du ja wahrscheinlich auch die Schwimmhalle und den Sportplatz da hinten am Olympiastützpunkt. Und tatsächlich eine Ambulanz von der Sportmedizin befindet sich auch direkt da hinten bei der Schwimmhalle. Man ist wirklich in diesem Sportkomplex drin. Wir haben noch eine 2. Ambulanz in der Klinik, aber das ist auch keine Entfernung, also ist alles sehr nah. Und es kommt schon auch mal vor, dass ich quasi direkt nach der Arbeit eine kleine Runde laufen gehe, also meine Sachen da lasse und danach dann ins Schwimmbad, weil das halt wirklich eine Etage unten drunter ist. Da die Wege kurz halte, vor allem an längeren Arbeitstagen.
Ja.
Ja,
und man kann ja von da aus auch recht gut Fahrradtouren anfangen. Also wenn man das Fahrrad da irgendwie dabei haben kann und dann abends los kann oder so, geht das wahrscheinlich im Sommer auch ganz gut, ne?
Ja, ich wohne tatsächlich auch nicht so weit weg. Heidelberg ist ja zum Glück keine Großstadt in dem Sinne, dass man da, man kann eigentlich alle Punkte gut mit dem Fahrrad erreichen und ich habe es auch zur Arbeit nur so 10 Minuten mit dem Rad.
Ja.
Weshalb ich jetzt bisher meine Radtouren tatsächlich, glaube ich, noch nie, obwohl doch vielleicht schon mal, aber jetzt nicht in der Regel von dort aus starte, aber es wäre prinzipiell möglich. Und ja, genau. Also ja, kurze Wege sind sehr viel wert.
Ja, ja, klar.
Gerade wenn das Zeitbudget begrenzt ist.
Ja, als ambitionierter Triathlet und vor allen Dingen als Profi ist es, glaube ich, immer so. Da ist ja der Tag grundsätzlich zu kurz, glaube ich.
Ja, und das Problem ist dann immer, dass es halt auf Kosten der Regeneration geht. Die Einheiten kriegt man schon immer irgendwie hin, so um die Arbeit, aber dann halt auch wirklich die Einheiten zu verarbeiten und zu regenerieren, um dann wieder bereit zu sein für die nächste Einheit. Das ist dann, finde ich, oft das, wo man aufpassen muss, dass man das auch einhält, damit das auch wirklich zielführend ist und nicht einfach nur ein Abarbeiten von allem ist und eigentlich gar nicht einen nicht weiterbringt.
Ja, ja, das stimmt. Voll, also da muss man ja fast noch mehr drauf aufpassen, als die Einheiten zu absolvieren. Jedenfalls, ich glaube, der Mehrheit fällt es schwer, sich zu erholen oder sich die Zeit zu nehmen, gerade wenn man so viel zu tun hat. Könntest du dir vorstellen, als Profiathletin auch einfach mal nur Triathlon zu machen?
Ja, ich glaube, so insgeheim wünscht man, also wünsche ich es mir manchmal, gerade dann, wenn es halt viel ist und auch wenn man irgendwie, man kommt von einem Wettkampf zurück, meinetwegen Sonntagabend, Montagmorgen fährt man wieder zur Arbeit und denkt, wie schön wäre es jetzt, mal im Bett liegen zu bleiben und so wie vielleicht alle, mit denen ich da gerade an der Startlinie stand, auch dann zum Physio zu gehen, mich mal massieren zu lassen und halt so einen ganz entspannten Tag zu haben. Und dann gibt es aber auch wieder viele Situationen, wo ich extrem dankbar bin, dass ich nicht nur Triathlon machen muss, in dem Sinne, dass ich eine finanzielle Sicherheit habe, dadurch, dass ich noch einen anderen Job habe und dass ich auch noch was habe, wo ich auf andere Gedanken komme. Also wenn ich zur Arbeit gehe, da interessiert sich so böse gemeint niemand dafür, ob ich jetzt Erste oder Letzte geworden bin bei dem Wettkampf. Natürlich, mittlerweile die Kollegen wissen auch, was ich noch nebenbei mache. Aber das spielt da keine Rolle. Und auch für die Sportler oder Patienten, die ich da sehe, da bin ich halt einfach die Ärztin und nicht die Triathletin. Und das ist tatsächlich auch oft viel, also ja, ist einfach auch was wert und kann auch mal sehr angenehm sein. Ich hatte jetzt zum Glück in der Zeit, in der ich da war, keine Phase, wo ich zum Beispiel mal länger verletzt war oder sowas. Aber auch in solchen Phasen, glaube ich, ist es schwer, wenn man eben nichts anderes hat als Triathlon. Ja, so dass ich beide Seiten sehe. Ich kann nicht verneinen, dass ich es mir nicht schon öfter mal wünschen würde. Und vielleicht, ich habe auch nicht ausgeschlossen, je nachdem, wie es weiter läuft, dass ich es vielleicht auch mal ausprobiere. Aber aktuell ist es für mich so auf jeden Fall eine ganz gute Lösung.
Ja. Definitiv ist so ein Medizinstudium und dann auch ein abgeschlossener Facharzt nicht zu verachten, also auch für die Zukunft ganz allgemein, wenn man vielleicht irgendwann mal mit 45, 50 oder so halt nicht mehr unbedingt als Profi unterwegs ist und dann das ist ja auch super, wenn man da eine Erfüllung findet in diesem Job, ne?
Ja.
Ja, es ist generell, man weiß, es kann so viel passieren, warum man plötzlich den Sport nicht mehr, also auf der Ebene machen kann. Das weiß man nie und deshalb bin ich auch einfach sehr dankbar, dass ich da noch dieses abgeschlossene Studium habe. Facharzt bin ich tatsächlich noch nicht, also
Um
das richtig zu stellen. Also wenn man sein Studium abschließt, dann ist man Arzt oder Ärztin und die Facharzt-Weiterbildung dauert dann tatsächlich nochmal 5 Jahre.
Und das kann man dann mit 45 nach der Profikarriere kann man dann noch den Facharzt machen. Aber ich glaube, das ist ja grundsätzlich, das ist ja schon lange ein Thema, auch im Sport, auch in anderen Sportarten. Die Karriere ist halt meistens früher zu Ende, als das Rentenalter kommt und dann ist schon sinnvoll, wenn man da noch Perspektiven hat.
Auch wenn man da im Triathlon ja schon 10 Jahre länger machen kann als in anderen Sportarten.
Anne Haug zeigt ja gerade, wie lange man das machen kann.
Ja, oder Sarah Trudy ist sogar noch älter.
Ja, eben. So, von daher wartet da ja doch einiges auf dich. Wer das beobachten möchte, gerade auch jetzt im nächsten Jahr mit Nizza und übernächstes Jahr mit Hawaii, dein Instagram-Account verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, damit man da auch auf dem Laufenden bleiben kann. Wir haben am Ende noch 8 Fragen für dich. Kurze Frage, kurze Antwort. Willst du die stellen? Weil du gerade so anguckst. Kurze Frage.
Schon so lange nicht mehr gemacht.
Ja, kurze Frage, kurze Antwort. Wenn es länger wird, ist auch okay.
Genau. Erst einmal, hast du ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das?
Tatsächlich würde ich die Frage mit Nein beantworten.
Okay.
Also so ein konkretes Vorbild habe ich tatsächlich nicht.
Okay. Das ist auch legitim.
Ja, ist völlig in Ordnung.
Genau. Dann dein Lieblingsmotivationssong.
Wenn du einen hast.
Belief heißt der. Ich weiß aber gerade gar nicht von wem. Aber der ist auf jeden Fall auch in meiner Playlist, wenn ich so harte Intervalle oder so auf der Rolle fahre, dann Belief heißt er.
Ja, wir finden das vielleicht raus und packen auch den in die Shownotes.
Ja.
Dann kann man sich das anhören bei den nächsten harten Intervallen.
Genau, dann was ist dein Lieblingsrennen? Also, wie gesagt, falls es existiert.
Wenn du eines hast.
Ich glaube, da würde ich den Heidelberg-Man tatsächlich nennen. Also er war natürlich auch einer meiner ersten, vor allem olympischen Distanzen. Aber auch unabhängig davon ist es ein echt cooler Wettkampf, der egal für wen, also egal ob Anfänger oder Profi, sehr herausfordernd ist. Da fährt man, ich weiß nicht, ob ihr den Wettkampf kennt, dieses Jahr hat er leider nicht stattgefunden. Aber ich hoffe, nächstes Jahr gibt es ihn wieder. Man fährt zweimal hier auf den Königsstuhl hoch und läuft anschließend, also geht natürlich mit Schwimmen los, also man schwimmt im Neckar. Das ist aber noch der einfachste Part, weil man mit der Strömung schwimmt. Genau, dann geht es zweimal auf den Königsstuhl hoch, unseren Hausberg hier, auf ca. 500 Meter Höhe. Und dann läuft man abschließend den Philosophenweg hoch und wieder runter. Und ja, die Stimmung hier ist einzigartig. Also dafür, dass es in Anführungszeichen nur ein kleiner lokaler Triathlon ist, ist es wirklich was ganz Besonderes. Ich weiß natürlich auch, dass von den Organisatoren da einfach viel Herzblut drin steckt. Aber ich muss sagen, dass sich da wirklich eine Teilnahme lohnt. Und das, glaube ich, ja, ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingswettkämpfe.
Okay, cool. Ja, ist super Werbung und ist, glaube ich, auch echt eine tolle Sache. Allerdings muss man wirklich Höhenmeter wenigstens verkraften können. Man muss sie nicht mögen, aber verkraften sollte man sie.
Und es ist eine olympische Distanz, auf der auf jeden Fall das Rennrad besser ist. Also man braucht kein Zeitfahrrad. Das ist auch ein großer Vorteil. Ich meine, die meisten Triathleten haben ja mittlerweile ein Zeitfahrrad in ihrer Fahrradgerade stehen, aber man kann, also hier startet jeder mit dem Rennrad und ich glaube, oder die, ich würde sagen 99% und ein Zeitfahrrad ist definitiv nicht empfehlenswert.
Ja. Okay, dann wissen wir schon, was nächstes Jahr, also wie unser Saisonkalender steht, leider schon, aber dann vielleicht danach das Jahr mal wieder dran ist. Was magst du denn am Triathlon überhaupt nicht?
Ich glaube manchmal ein bisschen diese Materialschlacht. Also es ist, man kommt einfach nicht drum rum und ich meine, im Profibereich merkt man es immer mehr. Das Material ist so ausschlaggebend, das ist irgendwie auch faszinierend, aber manchmal stört es mich auch, weil man muss einfach, man kommt nicht dagegen an, da immer mit dabei zu sein und die Räder werden immer teurer und alles. Also man kann da wirklich, es geht ins Unendliche. Und manchmal denke ich so, es könnte so einfach sein, kann es ja auch. Und ich habe es mir ja auch ausgesucht, also es soll kein Jammern sein. Aber ja, manchmal denke ich, jetzt gibt es hier schon wieder was Neues und das wird schon wieder getestet. Und aber
ja, es ist ja auch
ist relativ, also aber
ist ja im Hobbybereich auch so. Also da hat man ja im Triathlon auch im Vergleich zu anderen Sportarten ganz schnell das Gefühl, dass man eigentlich ausgestattet sein muss wie ein Profi.
Ja. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, manche Altersklassenathleten sind auch besser als Profis ausgestattet.
Das ohne Sponsoren.
Ja, das ohne Sponsoren. Ja.
Was isst du denn an einem Abend vor dem Rennen?
Tatsächlich klassisch Nudeln mit Tomatensoße.
Okay. Ganz easy, ohne Käse.
Ja, ohne Käse.
Ja. Okay, cool.
Alles klar. Hast du eine Lieblingstrainingseinheit und wie sieht die aus?
Es gibt viele Trainingseinheiten, die ich sehr gerne mag.
Oh, sehr gut.
eine meiner Lieblingseinheiten, würde ich sagen, ist ein Lauf, den ich seit letztem Jahr regelmäßig mache. Den absolviere ich hier auf so einer Runde im Wald. Und der beinhaltet so ganz viel, also ja, verschiedene Teile mit verschiedenen Aufgaben. Bergab, bergauf und da ist sehr viel Variation drin und man hat ein bisschen von allem, also ein bisschen Kraft und auch ein bisschen Speed und das Ganze im Wald macht irgendwie sowohl im Winter, im Matsch und genauso im Sommer, im Schatten richtig viel Spaß. Ja, genau, also eigentlich so eine ganz spezifische Laufeinheit, die ich letztes Jahr von meinem Trainer hier kennengelernt habe und die macht mir ziemlich viel Freude.
Okay, schön.
Cool. Wald ist auf jeden Fall ein sehr schönes Terrain, finde ich auch immer. Jetzt sind wir gespannt auf deinen Tipp für Hobbyathleten. Du hast ja schon ein paar Tipps hier eigentlich verteilt, aber vielleicht hast du noch was speziell für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich glaube, ein Tipp ist vielleicht der mit der Regeneration, also den ich mir auch selber oft zu Herzen nehme oder nehmen muss, dass man gerade wenn man Triathlon macht, egal wie ambitioniert und arbeitet, Familie hat, Freunde hat, also so ein soziales Leben. Natürlich ist der Sport auch ein bisschen soziales Leben, wenn man das in der Trainingsgruppe macht, aber trotzdem, dass man sich immer vor Augen führt, dass es auch eine zusätzliche Belastung ist und man nicht zu hart mit sich ist, sondern dass halt auch einfach man es aus Spaß, also zur Freude macht. Damit rein spielt vielleicht auch das neben all den Wettkämpfen und dem Material und dem Wissen, was man sich rund um Triathlon aneignen kann, die Einfachheit, das Schwimmen, Radfahren draußen, egal ob flach, in Bergen, genauso beim Laufen, im Wald oder irgendwie am Wasser entlang, dass die Einfachheit der Bewegung eigentlich die schönste Freude ist und wie cool unser Sport eigentlich ist. Also, dass man neben all dem Ehrgeiz und den Intervallen, ob man jetzt 30-30er oder was auch immer die nächste Intervalleinheit abspult, also dass ja eigentlich die Freude an der Bewegung und dem Sport eigentlich das Wichtigste ist und dass wir einfach einen mega coolen Sport haben.
Ja, das ist tatsächlich, der Tipp kommt sehr oft, also dieses einfach auch mal Spaß haben. Ne?
Ja.
So, ja.
Ja. Aber das mit der Regeneration finde ich.
Ja, das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp für alle, weil das wird immer gerne vernachlässigt.
Genau.
Jetzt, letzte Frage.
Wir fragen immer noch, wie lange bleibst du dem Triathlon treu?
Ich hoffe, so lange, wie ich Sport machen kann. Also ja, auch wenn man es nicht mehr wettkampforientiert oder leistungsorientiert macht, finde ich, sind es wunderbare Sportarten, um in Anführungszeichen damit auch alt zu werden. Auch Patienten, ja, die in die Sportmedizin kommen, empfehlen wir regelmäßiges Ausdauertraining. Lass es Spazierengehen sein, wenn Joggen zu viel ist als Belastung, egal ob orthopädisch oder von Herz-Kreislauf. Oder ganz langsames Radfahren. Also von daher, ja, hoffe ich, dass ich, solange ich mich bewegen kann, ich dem Sport in gewisser Weise treu bleibe.
Ja, cool. Schön, sehr gut. Dann werden wir noch lange Freude zusammen haben.
Ja,
cool.
Und vielleicht gibt es ja auch wieder mal einen Anlass, nächstes oder übernächstes Jahr, wo man vielleicht nochmal miteinander sprechen kann.
Ja, vielleicht sehen wir uns nächste Saison auch beim einen oder anderen Wettkampf.
Würde ich mich freuen.
Ja, wir uns auch, weil ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand, mit dem wir über Triathlon gesprochen haben, so viel Grinsen im Gesicht hatte wie du in der letzten Stunde. Also das war echt schön zu sehen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir würden uns freuen, dich hier mal wieder begrüßen zu dürfen.
Ja, ganz vielen Dank auch für eure Zeit und dass ich bei euch im Podcast sein durfte als Gast.
Super.
Sehr gerne, genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis hoffentlich bald.
Jo, tschüss.
Ciao.
Tschüss.